Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind und ich freue mich auch, dass wir heute zum Abschluss dieses Themenmonats noch einmal mit Herr Dr. Tanneri über das Crosslinking und den Keratokonus sprechen können. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo Frau Licht, ich freue mich, Sie wiederzusehen.
Wir sprechen ja heute über Alternativen und Ergänzung zu Crosslinking und dabei über eine Studie von Najaroglu und Kollegen. Und heute gehen wir rein in einen Cliffhanger, denn wir haben ja schon eigentlich alles besprochen zum Crosslinking. Nur das Thema nicht, was macht man eigentlich, wenn es nicht gut klappt? Und da soll jetzt eben diese Studie von Najaroglu und Kollegen Abhilfe schaffen. Wie haben die sich das überlegt?
Also, in dieser Studie geht es um intrakorneale allogene Ringsegmente, die in die Hornhaut eingesetzt wurden, nachdem ein Keratokonus mit Crosslinking schon behandelt worden war. Diese Behandlungen wurden alle vom Team von Aydin Kılıç durchgeführt. Und der Gedanke ist also, mit dem Crosslinking habe ich mit dem klassischen Crosslinking ohne Einsatz von Laser, habe ich den Keratokonus gestoppt. Aber ich habe den Patienten noch nicht optisch rehabilitiert.
Das stimmt.
Und das ist ein Problem, weil wenn der Patient vorher sehr schlecht gesehen hat, bevor er sich hat crosslinken lassen, dann sieht er hinterher vielleicht ein bisschen besser, weil wir beobachtet haben, manchmal wird die Hornhaut flacher durch das Crosslinking, manchmal aber auch nicht. Und da ist also der Gedanke, dass man versucht, die Hornhaut in ihrer Form zu regularisieren, naheliegend. Ich erinnere daran, beim Keratokonus handelt es sich ja um eine Vorwölbung der Hornhaut, typischerweise inferior temporal. Und dadurch wird die Hornhaut insgesamt irregulär, ist also nicht mehr rotationssymmetrisch. Und auch Kontaktlinsen halten nicht mehr so gut. Und mit Brille lässt sich der Patient erst recht nicht korrigieren, weil ja die Brille nur auf einen Punkt optimiert sein kann, aber das Auge sich hinter der Brille bewegt und dann immer andere Brillenanteile durch die, so, oder der Patient durch andere Anteile der Brille guckt und seine Hornhaut ja ganz unterschiedlich geformt ist. Ja. Deswegen helfen auch keine weichen Kontaktlinsen, sondern im Grunde nur formstabile Kontaktlinsen oder sogar Sklerallinsen, die kaum noch angepasst werden. Und die natürlich auch sehr unkomfortabel für den Patienten zu tragen sind. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass viele Keratokonus-Patienten auch noch Atopiker sind oder an einer Neurodermitis leiden, an einem trockenen Auge leiden, dann kann man verstehen, dass viele Keratokonus-Patienten sich im Stich gelassen fühlen, wenn man sagt, trag doch Kontaktlinsen und dann bist du hier jetzt raus aus meiner Praxis oder aus meiner Klinik. Und das ist eben nicht das, was der Patient sich wünscht. Und der Gedanke ist, dass man ein Ringsegment in die Hornhaut einsetzt, um die Hornhaut zu regularisieren. Diese Ringsegmente, die gab es schon vor den Excimer-Lasern, also Anfang der 90er Jahre. Damals.
Ich meine auch solche goldenen oder so, ne?
Nee, die waren damals aus PMMA durchsichtig, so Spangen. Und die waren gemacht, um die Hornhaut in Form zu bringen bei stark kurzsichtigen Augen. Da dann aber nach wenigen Jahren der Excimer-Laser kam und so viel besser und atraumatischer war, hat der Excimer-Laser diese Ringsegmente für die Kurzsichtigkeitsbehandlung vollständig abgelöst. Und dann hat man die Idee entwickelt, diese Ringsegmente aus Plastik, PMMA, zur Regularisierung einer ektatischen Hornhaut zu verwenden. Das heißt, diese steifen Ringsegmente hat man in die Hornhaut eingesetzt, um die Hornhaut in Form zu bringen wie bei einem Korsett. Das heißt, das
so ein bisschen abzuflachen, zentral quasi.
Dadurch, dass eben die PMMA-Spange der Hornhaut eine gewisse Form vorgegeben hat. Weil eben PMMA-Plastik viel steifer ist als die menschliche Hornhaut.
Und war das denn ähnlich ungesund wie ein Korsett, oder?
Es hat sehr gute Wirkung gehabt. Die Hornhaut ist tatsächlich flacher geworden. Aber wenn Sie berücksichtigen, dass das Oberlid 10.000 Mal am Tag über die Hornhaut scheuert und eben dieses Ringsegment viel steifer ist als die menschliche Hornhaut, hat diese Verwringung des Segmentes in der Hornhaut dazu geführt, dass diese Ringsegmente nach Jahren, wir reden über 5, 10 oder noch länger Jahren, entweder aus der Hornhaut heraus nach vorne oder in das Auge hinein nach hinten gewandert sind. Also eine Intrusion oder Extrusion, das waren die Hauptkomplikationen mit diesen Ringsegmenten aus Plastik. Hinzu kamen noch Ablagerungen und Infektionen, aber das war zahlenmäßig gar nicht so häufig. Deswegen kam 2018 Susan Jacob aus Indien auf die Idee, menschliche Hornhaut zu verwenden in Form eines Ringsegmentes und in vorgebohrte Tunnel in die Hornhaut einzupflanzen.
Okay.
Das hat sie gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert, was die Abflachung der Hornhaut angeht. Jetzt muss man unterscheiden, wenn wir weiche menschliche Hornhaut in die Hornhaut des Keratokonus-Patienten einsetzen, dann erfolgt die Wirkung ganz anders als mit den Plastikringsegmenten. Die Plastikringsegmente sind steif und geben dadurch der Hornhaut eine gewisse Form. Die Hornhaut-Ringsegmente aus Spenderhornhaut, also allogenischer Hornhaut, wirken dadurch, dass sie Volumen in die Hornhaut bringen. Die sind nicht weicher, die sind nicht gecrosslinked und geben durch mehr Volumen in der Hornhaut eine andere Form, flachen die Hornhautvorderseite ab, durch eine Gewebeumverteilung können die auch zu einer Stressumverteilung in der Hornhaut führen und dadurch den Keratokonus auch möglicherweise stabilisieren. Aber in dieser Studie, über die wir heute sprechen, waren alle Hornhäute schon vorher gecrosslinked. Nur das optische Ergebnis war enttäuschend. Alle Patienten haben unter 0,5 gesehen und man hat durch Eingabe von diesen Ringsegmenten aus Spenderhornhaut, genauer gesagt aus dezellularisierter und sterilisierter Spenderhornhaut.
Ah, deswegen ist sie auch so lange haltbar. Ich glaube, 2 Jahre soll die haltbar sein.
Okay, weil die mit Gammastrahlen behandelt wird und dadurch 2 Jahre haltbar ist. Das ist von der Alliance Vision Hornhautbank in Portland, Oregon, USA, so entwickelt. Und dann implantiert man diese Ringsegmente, die Dicke haben des gesamten Stromas, implantiert man auf ein Drittel der Hornhauttiefe in einen Tunnel von 4 mm innerem Durchmesser und 7,5 mm äußeren Durchmesser. Dieser Tunnel ist also viel weiter als bei den Ringsegmenten aus Plastik und das Spendergewebe hat Platz, sich da drin auszubreiten. Und nach einem Monat hat man sozusagen die Form erreicht, dass diese Spange, dieses Ringsegment wird spindelförmig flacher und breiter und füllt diesen Tunnel dann mehr oder weniger aus. Und da hat sich gezeigt, dass das zu einer Abflachung der Hornhaut führt und zu einem Anstieg des unkorrigierten wie auch brillenkorrigierten Visus nach einem Jahr.
Wow, okay. Und wie viel?
Um die Refraktion ist zum Beispiel verbessert worden von dem Mittel minus 8,8 Dioptrien auf 3,45 Dioptrien. Der korrigierte Visus mit Brille ist von 0,87 auf 0,27 logmar angestiegen und der unkorrigierte Visus von 0,91 auf 0,4 logmar angestiegen nach 6 Monaten. Und mittlerweile haben wir auch eine Studie gemacht, wo die Hornhäute zuvor nicht gecrosslinked sind. Und auch dort hat sich gezeigt, dass diese allogenen Ringsegmente zu einer Stabilisierung der Hornhaut führen. Mhm. Und eine weitere Studie ist gemacht worden unter der Leitung von Eileen Klitsch, wo sie geguckt hat, ob der Effekt größer ist von den Ringsegmenten, wenn man zuvor gecrosslinked hat oder nicht. Und es hat sich gezeigt, wenn man vorher nicht gecrosslinked hat, dann ist der Effekt der Ringsegmente stärker. Das belegt eigentlich nur, dass das Crosslinking was gebracht hat. Denn wenn das Crosslinking die Hornhaut steifer gemacht hat, ist natürlich auch zu erwarten, dass das weiche Ringsegment die Hornhaut nicht mehr so verformt, auch nicht durch Volumeneffekt, wie wenn bei einer unbehandelten Hornhaut. Das heißt, aufgrund dieser Ergebnisse, die jetzt aber auch nicht einen Follow-up von mehreren Jahren haben, und das ist auch die größte Limitation, die wir derzeit noch beachten müssen. Aufgrund dieser.
Wie lange wurde nachbeobachtet?
Auch ein Jahr, aber eben nicht in dieser Studie, die uns vorliegt, sondern in einer weiteren Studie, die zur Publikation eingereicht ist. Da zeigt sich eben, idealerweise würde man zuerst diese Ringsegmente implantieren, einen Monat abwarten, bis die Wirkung eingetreten ist und dann Crosslinking machen.
Ah, okay. Damit man das Ganze quasi so, wie es ist, verfestigt.
Richtig.
Hat das auch was damit zu tun? Also ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt kein ganz festes Korsett ist, dass das dann halt auch so peu à peu ein bisschen wirkt und sich noch verändert, was ich mir auch schwierig vorstelle für die Kontaktlinsenanpassung, weil das sind ja auch Spezialkontaktlinsen, das dauert ewig, bis die fertig sind, gefühlt zumindest. Und wenn die Patienten dann keine feste Spange da drin haben, sondern dass sich immer noch ein bisschen ändern kann. Ist das so?
Theoretisch haben Sie vollkommen recht. Diese Bedenken sind absolut legitim. Aber in dieser Studie hat sich gezeigt, dass man nach ungefähr einem Monat praktisch die gleichen Ergebnisse hat wie nach 12 Monaten. Das heißt, nach einem Monat tut sich nicht mehr viel Formänderung. Und auch nach dem reinen Crosslinking würde ich den Patienten nicht empfehlen, zu früh Kontaktlinsen anpassen zu lassen, weil das Crosslinking durchaus nicht selten 1,5 Jahre noch eine Abflachung bewirken kann in einem unterschiedlichen Maße. Aber das ist ja ein anderes Thema. Nur sollte man nicht zu früh Kontaktlinsen anpassen. Nicht, weil die Hornhaut das nicht verträgt, sondern weil die sich noch ein bisschen verändert. Aber nach den Ringsegmenten könnte man das schon nach 2-3 Monaten tun, nach dem Crosslinking mit provisorischen Kontaktlinsen auch.
Okay, das ist ja eine gute Peilung. Ist immer schön, wenn man noch so Zahlen hört, dass man so einordnen kann. Ganz praktisch. Ganz praktisch, hat man denn noch andere oder hat man denn Nebenwirkungen sehen können? Ich meine, jetzt war es ja auch Sie plaudern ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen, was diese Studie angeht, die jetzt zur Publikation eingereicht ist. Aber ein Jahr Nachbeobachtungszeit ist ja, wenn Sie vorhin gesagt haben, bei den Ringsegmenten hat es sich nach 5 oder 10 Jahren zum Teil rausgestellt. Vielleicht auch gar nicht so viel. Also arbeiten die sich dann irgendwie auch durch? Gibt es da Tendenzen oder?
Das ist bisher noch nicht bekannt. Dinge? Ist auch nicht zu erwarten, weil diese Lamellen oder diese Ringsegmente haben ja den gleichen biomechanischen Modulus, also Youngs Modulus, haben das gleiche biomechanische Verhalten, werden quasi sozusagen eingebaut in die Hornhaut des Empfängers. Aber Infektionen sind natürlich denkbar, die können sich auch zum Tunnel herausarbeiten. Das ist auch in dieser Studie beschrieben in einem Fall, ist aber selten und konnte halt eben durch sozusagen Zurückstopfen beseitigt werden, das Problem. Der Tunnel wird normalerweise nicht vernäht. Was ist noch zu sagen? Eine dezente Ablagerung ist zu beobachten, aber nicht so stark ausgeprägt wie bei den Ringsegmenten aus Plastik. Bei allen Ringsegmenten muss man damit rechnen, dass der Patient geblendet wird, weil die in die optische Zone, gerade im Dunkeln, bei weiter Pupille, hineinwirken können. Das heißt, auch wenn das dieses Ringsegment wird ja, wie gesagt, von 4 bis 7 Millimeter, 7,5 Millimeter Tunneldurchmesser implantiert. Die optische Wirkung geht dann aber noch zentraler als diese 4 Millimeter, weil die Hornhaut eben verformt wird. Und das kann sich schon bemerkbar machen im Dunkeln. Und die Frage ist, stört es den Patienten mehr oder weniger als vorher? Ich habe bei einer einzigen Patientin so ein Ringsegment entfernt, nachdem wir monatelang darüber diskutiert haben, dass die Blendung dann vielleicht nicht besser wird, weil sie geblendet war. Ja. Sie hat lange gebraucht, sich zu der Explantation zu entscheiden. Dann haben wir sie explantiert und die Blendung ist besser geworden. Das Sehvermögen ist wieder schlechter geworden.
Ah, okay.
Und sie möchte es wieder eingesetzt bekommen. Nur mittlerweile hat das Paul-Ehrlich-Institut gesagt, diese Implantate sind in Deutschland nicht zugelassen und deswegen kann ich sie in Deutschland nicht mehr verwenden. Ich habe also nur eine Handvoll Fälle aus eigener Erfahrung und kann sie derzeit auch nicht verwenden in Deutschland.
Es bleibt also noch abzuwarten, wie das Paul-Ehrlich-Institut das in Zukunft bewertet.
Ja.
Aber von dieser Studie her spricht ja auch eigentlich nichts gegen die Verwendung. Also
absolut
vielleicht
nicht.
Überlegt sich das Institut das ja nochmal anders. Das ist ja dann abzuwarten.
Das hatte auch nichts mit der Wirksamkeit zu tun, sondern die haben gesagt, dass dieses Gewebe keine Zulassung hat in Deutschland.
Mhm. Ah, als Medizinprodukt.
Als Medizinprodukt.
Quasi.
Es ist kein Medizinprodukt und es ist kein es ist keine Organtransplantation, es ist kein Medikament und so ist es durch alle Raster durchgefallen.
Ja, ist das nicht schön, dass sowas auch noch passieren kann?
Vielleicht
findet man
EU,
ja da noch eine Lücke.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, im Rest der EU kann man diese Ringsegmente aus menschlichem Material inzwischen einsetzen.
Okay, dann hoffen wir einfach inständig, dass das jemand aus dem Paul-Ehrlich-Institut oder aus anderen Instituten gehört hat und denen vielleicht irgendwo noch ein Licht aufgeht, wo man es einbringen könnte, damit wir das auch ins Auge einbringen können. Insofern danke ich Ihnen herzlich für Ihre Zeit, Herr Professor Tenneri, und bedanke mich auch für die 4 schönen Aufnahmen in diesem Podcast-Monat. Im nächsten Monat geht es hier weiter mit refraktiver Chirurgie und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und bedanke mich auch natürlich nochmal bei Glaukos, dass Sie diesen Themenmonat ermöglicht haben. Und natürlich bedanke ich mich nicht zuletzt auch bei Ihnen, liebe ZuhörerInnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und ich freue mich, wenn Sie dann nächste Woche auch wieder dabei sind.
Vielen Dank, Frau Licht. Tschüss.
Tschüss.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.